Aber nichtsdestotrotz freut mich es, dass wir heute, inshallah ta'ala, über eine edle Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen können. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von uns, die hier sitzen, nicht viel über diese Gefährtin wissen. Es ist eine bekannte Gefährtin vom Namen her, aber was wir an Informationen über sie haben, ist relativ gering. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet hatte, habe ich mich gewundert, wie wenig ich über diese wichtige Persönlichkeit wusste. Es handelt sich nicht um irgendeine Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es handelt sich um eine, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr nahestehende Gefährtin. Nämlich um eine Mutter der Gläubigen. Um eine Ehefrau. Eine reine, edle Ehefrau unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen alle viel über Khadija radiallahu anha. Wir wissen alle viel, oder sollte zumindest so sein, über Aisha radiallahu anha. Aber die wenigsten von uns werden ausführliche Informationen über Hafsa bint Umar ibn Khattab haben. Obwohl Hafsa eine Frau ist, die nicht nur aufgrund ihrer Beziehung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam als Ehefrau eine wichtige Rolle im Islam eingenommen hat, sondern schon aufgrund dessen, dass sie die Tochter von Umar ibn Khattab ist, sollte man als Muslim etwas über ihre Biografie kennen. Sollte man sich mit ihr auseinandersetzen. Es ist nicht gerade viel, was wir über Hafsa an Überlieferungsmaterial haben. Über Aisha radiallahu anha, über Khadija radiallahu anha gibt es viel, viel mehr. Aber trotz alledem sollten wir uns mit dem wenigen, was wir haben, auseinandersetzen, damit wir das, was vorhanden ist, über Hafsa radiallahu anha kennenlernen, um zu wissen, um was es sich für eine Frau gehandelt hat. Dass die Frauen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam alles mitgemacht haben, was auch die Männer mitgemacht haben. Alles durchgemacht haben, was auch die Männer zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam durchgemacht haben. Hafsa bint Umar ibn Khattab, die Tochter von Umar ibn Khattab. Wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Leben nur eine einzige Jungfrau geheiratet hat. Um welche handelte es sich? Um Aisha radiallahu anha. Alle anderen Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und es waren insgesamt 11 Frauen gewesen, und der Prophet ist verstorben und er hatte 9 Ehefrauen gehabt. Alle anderen Ehefrauen waren entweder verwitwet gewesen oder geschieden gewesen. Und Hafsa radiallahu anha war eine der verwitweten Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen. Hafsa ist aber trotz alledem, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie heiratete, noch eine relativ junge Frau gewesen. Sie ist nämlich erst 5 Jahre vor der Berufung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die Welt gekommen. Das heißt, sie ist relativ jung gewesen. Wie alt war der Prophet gewesen, als das gewesen ist, als er auf die Welt kam, 5 Jahre vor seiner Berufung? Das heißt, er war 35 Jahre alt gewesen. Und 5 Jahre vor seiner Berufung gab es ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Welches ist das gewesen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 35 Jahre alt gewesen war? Was ist da geschehen? Gab ein wichtiges Ereignis, was aufzeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der damaligen Gesellschaft vor dem Islam eine sehr, sehr hohe und angesehene Stellung hatte. Die Kaaba, wolltest du sagen, wurde neu errichtet. Die Kaaba zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er noch jugendlich gewesen ist, wurde durch eine Überschwemmung beschädigt. Und die Mekkaner haben sich gesagt, wir errichten die Kaaba von Neuem. Und wir machen das nur mit Halalgeld. Das heißt, selbst die damaligen Kuffar haben darauf geachtet, dass Heiligtümer nur durch Halalgeld errichtet werden. Und interessant ist, dass sie aufgrund dessen, weil sie nicht genügend Geld zusammenbekommen haben, die Kaaba nicht wieder so errichtet haben, wie sie zur Zeit von Ibrahim a.s. gewesen, ein kleiner Ausschweifer nur, sondern einen Teil weggelassen haben. Nämlich dieser Bogen, um den heute die Pilger herumlaufen. Hijr Ismail. Das war ein Teil der Kaaba gewesen. Und deswegen darf man beim Tawaf auch nicht da durchlaufen, sondern muss um diesen Bogen herumlaufen, um einmal um die Kaaba herumgelaufen zu sein. Mit anderen Worten, wenn man in Hijr Ismail betet, betet man eigentlich mitten in der Kaaba. Wichtig ist einfach, dass sie, subhanallah, schon damals darauf geachtet haben, dass man nur mit Halal-Geld gute Sachen errichten darf, Heiligtümer errichten darf. Und heutzutage haben wir Muslime, die wissen, dass man nur Halal seinen Lebensunterhalt erwerben darf und trotzdem nicht darauf achten. Und das ist genauso, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass eine Zeit kommen wird, in welcher der Muslim nicht mehr darauf achtet, woher er sein Geld erworben hat, ob von Halal oder von Haram. Subhanallah, heute ist es wirklich unglaublich. Oder es war schon letzte Woche gewesen, kam eine Schwester zu mir und sie meinte zu mir, kann ich mal bitte mit dir sprechen, Farid? Ich meinte, kein Problem. Sie sagte, ich kenne eine Schwester, Allahu a'lam, ob sie sich selbst damit meint oder wirklich eine andere Schwester, die aufgrund, wie gesagt, einer Ehe, die sie hatte, dann beim Arbeitsamt falsche Angaben machen mussten. Ich fasse es nur kurz zusammen. Und jetzt deswegen, aufgrund dieser falschen Angaben, etwas mehr Geld bekommt. Und sie kommt zu mir, sie ist subhanallah Konvertitin, und fragt mich, wie sie dieses Haram-Geld, dieses überschüssige Geld, was sie vom Arbeitsamt bekommt, loswerden kann. Sie hat das Arbeitsamt angeschrieben, damit sie dieses Geld nicht mehr bekommt. Sie meinten, nein, wir müssen ihnen das überweisen. Das ist einfach gesetzt und deswegen müssen wir ihnen das überweisen. Und jetzt überlegt sie sich die ganze Zeit, macht sich darüber Gedanken, wie sie dieses Haram-Geld loswerden kann. Das ist gerade mal ein kleiner Betrag, aber sie will dieses Haram-Geld unbedingt loswerden. Und sie hat ganz genau ausgerechnet, wie viel Geld sich angesammelt hat in dieser Zeitspanne und möchte dieses Geld unbedingt loswerden. Sie hat sogar ganz genau berechnet, was sie davon auch genommen hat für sich persönlich und was sie damit gekauft hat, und wird auch das Geld wieder zurückgeben, um ja von Haramgeld fernzubleiben. Allahu Akbar, eine Konvertitin. Aber sie fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nicht mal Geld von irgendeiner Person, was sie genommen hat. Es ist nicht Geld, was sie durch Alkoholverkauf oder was ich was erworben hat. Nein, es ist einfach eine falsche Angabe. Sie war sogar dazu gezwungen gewesen, das ist nicht mal von ihr aus. Und trotzdem hat sie Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie für dieses Geld, was sie eigentlich nicht besitzt, zur Rechenschaft ziehen wird. Und macht sich Gedanken, kommt extra an die Moschee, fragt nach, um zu wissen, wie sie mit diesem Geld zu verfahren hat. Das ist der Iman, auf den wir achten. Das ist der Iman, den wir wollen. So sollte ein Muslim sein, dass er auf jeden Cent achtet, wenn man ganz genau weiß, Allah subhanahu wa ta'ala wird für jeden Cent, den wir haram erwerben, uns am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen. Und es gibt eine Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der einen Bissen Haram zu sich nimmt in den Körper, dass das Feuer mehr Anrecht darauf hat, auf seinen Körper, ja, am jüngsten Tag. Mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn bestrafen. Das ist nur ein kleiner Exkurs, verzeiht mir, es war einfach wichtig gewesen. Das heißt, Hafsa radiallahu anha ist geboren worden 5 Jahre vor der Berufung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als sie in die Pubertät kam, hat sie geheiratet, ihren ersten Ehemann. Und ihr erster Ehemann hieß Khunais ibn Hudhafa. Khunais ibn Hudhafa. Und Khunais war ein Muslim gewesen und sie war zu diesem Zeitpunkt auch eine Muslima gewesen. Das heißt mit anderen Worten, sie ist eigentlich im Islam aufgewachsen. Umar ibn Khattab, wir wissen, er ist am Anfang ein Feind des Islams gewesen, aber dann ist er selbst auch im 6., 7. Jahr ungefähr nach der Berufung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Islam übergetreten. Und zu diesem Zeitpunkt war Hafsa radiallahu anha noch relativ jung gewesen. Das heißt, sie war gerade mal 10 Jahre alt gewesen, 11 Jahre alt gewesen. Mit anderen Worten, sie hat den Islam relativ in jungen Jahren kennengelernt. Und bevor Umar ibn Khattab zum Islam übergetreten ist, ist zuvor schon seine Schwester zum Islam übergetreten. Und wir kennen die Geschichte, wie Umar ibn Khattab dann zu seiner Schwester ging, weil er erfahren hat, dass sie halt den Koran liest und dann durch sie zum Islam übergetreten ist. Mit anderen Worten, in der Familie gab es schon einige Muslime und Umar ibn Khattab hat dann natürlich dafür gesorgt, dass seine Tochter ebenfalls den Islam annimmt. Mit anderen Worten, er hat auf die Erziehung geachtet. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Heutzutage, wallahi, wir haben ein sehr, sehr großes Problem, Brüder. Ein sehr, sehr großes Problem. Und zwar, es gibt viele Leute, die den Islam praktizieren, die in die Moschee regelmäßig kommen, die jedoch nicht darauf achten, was ihre Kinder machen. Die ihre Kinder vernachlässigen. Sie denken, ach, wenn ich mein Kind einmal in der Woche zur arabischen Schule mitbringe in der Moschee, dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Nein, man hat seine Pflicht nicht erfüllt. Man hat seine Pflicht dann erfüllt gegenüber seinen Kindern, wenn man es genauso macht, wie es Ibrahim a.s. oder von Ibrahim a.s. abverlangt wurde. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Fordere deine Familie zum Gebet auf und beharre in Geduld darin. Mit anderen Worten, sei geduldig. Achte immer darauf, dass deine Kinder, deine Familie auch wirklich den Islam praktizieren. Aber einfach zu sagen, die Moschee wird die Erziehung meiner Kinder schon übernehmen. Es ist kein Problem, was meine Kinder machen. Hauptsache, ich gehe ab und zu in die Moschee. Das ist eine Einstellung, die dazu führt, dass viele Kinder von praktizierenden Eltern den falschen Weg beschritten haben. Und das ist sehr, sehr verbreitet. Das ist nicht eine Sache, die ich einfach so mal erzähle, sondern es ist etwas, was sehr, sehr verbreitet ist. Dass Eltern ihre Kinder nicht richtig erziehen können. Sie selbst praktizieren, weil sie halt das einfach so mitbekommen haben von ihren Eltern. Aber was ihre Kinder machen, das ist ihnen völlig egal. Ihre Kinder sind vielleicht in irgendwelchen Jugendgangs und sie wissen das nicht einmal. Sie wissen nicht einmal, wo ihre Kinder hingehen, was sie machen, mit wem sie chatten. Sagen, ach, das ist nicht, ich muss meinem Kind ein bisschen Freiheit lassen. Nein. Nein, meine Verpflichtung ist es als Muslim, darauf zu achten, was meine Kinder tun. Und wenn ich sehe, meine Kinder haben schlechte Freunde kennengelernt, meine Kinder chatten mit irgendwelchen Mädchen oder Jungs rum, wenn es sich um Mädchen handelt, dann muss ich eingreifen als Vater und als Mutter. Ich muss ein Vorbild sein. Ich muss meine Kinder mit in die Moschee nehmen. Ich meine, die meisten von uns sind hier noch jung, haben noch keine Kinder. Aber seid euch sicher, es wird eines Tages kommen, inshallah ta'ala, wo ihr Kinder haben werdet. Und viele, viele Menschen vergessen das leider. Und es ist wirklich nicht leicht, Kinder zu erziehen. Ich meine, ich habe selbst eine Tochter. Ich weiß, wie schwierig das ist, ein Kind zu erziehen, gerade in dieser Gesellschaft. Aber gerade deswegen muss ich doppelt darauf achten. Gerade deswegen muss ich mich noch mehr anstrengen, genauso wie es Umar ibn Khattab macht, der, sobald er den Islam angenommen hat, dafür gesorgt hat, dass seine Tochter auch Muslime wird. Und dass seine Tochter nicht nur Muslime ist, sondern mit einem frommen Muslim heiratet. Nämlich mit Husayn. Hunais ibn Hudhafa. Und Hunais ibn Hudhafa ist ein gottesfürchtiger Mensch gewesen. Genauso wie seine Ehefrau Hafsa binte Umar radiyallahu anha. Und interessant ist, dass Hafsa relativ jung geheiratet hat. Nämlich gerade als sie in die Pubertät gekommen ist. Sie hat relativ jung geheiratet. Gerade als sie in die Pubertät gekommen ist. Und das war damals etwas Übliches gewesen. Es wird immer wieder dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgeworfen, dass er Aisha mit 6 Jahren geheiratet hat. Als wäre das ein Verbrechen, als wäre das etwas Außergewöhnliches. In der damaligen Gesellschaft ist es das Normalste überhaupt gewesen, dass ein Mädchen jung heiratet. Sobald sie in die Pubertät kommt, ist sie ins heiratsfähige Alter gelangt. Vorher konnte man schon heiraten, aber die Vollendung der Ehe, die hat dann erst mit der Pubertät stattgefunden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat genau diesen Brauch praktiziert, um aufzuzeigen, dass dies möglich ist. Und auf der anderen Seite, um aufzuzeigen, dass das Alter, wo eine Frau eine Ehe mit einem Mann schließen kann, die Pubertät ist. Weil er nämlich die Ehe mit ihr erst mit der Pubertät vollzogen hat. Und genauso war es auch mit Hafsa bint Umar radiyallahu anha gewesen, welche, sobald sie in die Pubertät gekommen ist, mit Hunais ibn Hudhafa geheiratet hat. Und Hafsa radiyallahu anha hat 2-mal mit ihrem Ehemann, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass die Frauen sich genauso eingesetzt haben wie die Männer, 2-mal mit ihrem Ehemann Hunais die Hijra unternommen. Sie sind 2-mal ausgewandert. Das erste Mal wohin? Nach Abessinien, al-Habasha. Damit sie dort ihre Religion richtig praktizieren können. Sie sind geflohen mit ihrer Religion um ihre Religion in der Freiheit ausüben zu können. Sie sind geflohen vor der Fitne, dass sie von ihrem Glauben abgebracht werden, an einen Ort, wo sie ihre Religion richtig ausüben können. Und genau das ist die Grundbedeutung des Wortes Hijra, wie wir schon öfters aufgezeigt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt dies auf, indem er sagt, wal muhajiru man hajara man nahallahu an. Der Muhajir, der Auswanderer, ist derjenige, der das unterlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ich bin an einem Ort, wo ich den Islam nicht praktizieren kann, wo ich unterdrückt werde. Mit anderen Worten, an einem Ort, wo Haram ist, wo etwas ist, was Allah ta'ala verboten hat, wie es der Prophet in dieser Überlieferung sagt, und gehe zu einem Ort, wo ich meine Religion praktizieren kann, wo ich fromme Menschen habe. Und genauso auch der Mann, der 100 Menschen getötet hat, was war die Voraussetzung gewesen, damit Allah ta'ala seine Taube annimmt? Dass er diesen Ort verlässt, wo gesündigt wird und an einen Ort geht, wo Allahs Gebote befolgt werden, damit er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren kann. Also Hafsa radiallahu anha hat das zweimal durchgemacht, was nicht leicht ist. Eine Frau, die ihre Familie verlässt, die ihren Vater verlässt, die ihre Mutter verlässt. All das nur, um ihre Religion zu praktizieren. Wer von uns würde das heute machen? Einfach so alles hinter sich lassen. Es ist nicht so leicht und wir dürfen nicht denken, dass es damals leichter gewesen ist als heute. Es ist genauso schwierig gewesen. Sie sind an einen ungewissen Ort gegangen. Nach Abessinien, sie waren vorher noch nie in Abessinien gewesen. Was sollen sie da arbeiten? Von was sollen sie leben? Was sollen sie essen? Wo sollen sie wohnen? Keine Gewissheit. Aber für Allah bin ich als Muslim bereit, alles aufzuopfern. Das erste Mal. Als sie gehört haben, nach einigen Monaten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es geschafft hat, dass die Mekkaner zum Islam übergetreten sind, kehrten sie zurück. Aber es stellte sich heraus, dass es nur ein Gerücht ist. Weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor der Kaaba Surat An-Najm rezitierte und am Ende heißt es Fasjudu lillahi wa'budu, und die Mekkaner warfen sich nieder, welche diese Sura gehört haben, und es machte sich das Gerücht bereit, wirft euch nieder vor Allah und dient ihm. Und als sie das hörten und diese schöne Sura hörten, warfen sie sich alle nieder. Sie konnten sich nicht halten, mussten sich niederwerfen aufgrund dieser Schönheit des Korans und dieser Gewaltigkeit der Verse. Warfen sie sich nieder und es machte sich das Gerücht bereit, dass die Mekkaner alle zum Islam übergetreten seien. Sind. Woraufhin einige der Ausgewanderten nach Abessinien zurückkehrten, sich dann aber dann sahen, dass sie sich geirrt haben und einige von ihnen wieder zurückkehrten. Aber Hafsa und Hunays ibn Hudhafa, ihr Ehemann, blieben dann in Mekka beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war die erste Auswanderung. Jetzt kommt die zweite Auswanderung. Sie wanderten danach nach Medina aus, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam auswanderte. Sie baten den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis und er gewährte ihnen auszuwandern und sie waren eine der ersten Auswanderer nach Medina gewesen. Auch nicht leicht. Noch ein zweites Mal. Aber sie machten es, um mit ihrer Religion zu einem Ort zu fliehen, wo sie ihre Religion praktizieren können. Als sie dann in Medina ankam, lebten sie dort mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der dann später ankam, bis zur Schlacht von Badr. In der Schlacht von Badr wurde Hunays ibn Hudhafa, der an dieser Schlacht teilgenommen hat, was noch einmal auf seine Stellung hindeutet bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, Allah hat denjenigen, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben, ihre Sünden alle vergeben. Alle vergeben. Er wurde so stark verletzt in dieser Schlacht, dass er aufgrund der Verletzungen dann starb. Er erlag seinen Verletzungen und kehrte zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ein edler Sahabi. Aber jetzt war Hafsa bint Umar radiallahu anha alleine gewesen. Sie war verwitwet. Und wie alt war sie gewesen? 18 Jahre. Noch eine junge Frau. Aber schon verwitwet. Und kurz darauf, nachdem die Idda, die Wartezeit, wie lang ist die Wartezeit bei einer verwitweten Frau? 4 Monate und 10 Tage. Das ist auch sehr, sehr interessant, diese 4 Monate und 10 Tage. Es hat seinen Sinn. Könnte man fragen, warum gerade 4 Monate und 10 Tage? Ja? Und hier gibt es einen amerikanischen Wissenschaftler, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, der herausgefunden hat, dass eine Frau, welche verheiratet gewesen ist, ihre sozusagen eines ihrer Geschlechtsorgane, ja, sich an den Sperma des Mannes anpasst und einen gewissen Code entwickelt. Und bei einer geschiedenen Frau ist es so, dass dieser Code sich wieder auflöst nach ungefähr 3 Monaten. Genau die Endzeit. Jetzt könnte man sich fragen, was es mit einer verwitweten Frau auf sich hat. Warum gerade 4 Monate und 10 Tage? Und hier hat er herausgefunden, dass aufgrund der Trauer es ungefähr 1 Monat und 10 Tage länger dauert, bis dieser Code sich auflöst, ja, als bei einer normal geschiedenen Frau. Allahu Akbar. Ja? Das heißt, nachdem denn diese Iddezeit vorüber gewesen ist, hat ihr Vater Umar ibn Khattab sofort sich darüber Gedanken gemacht, wer jetzt seine Tochter, die noch so jung ist und die vorher mit einem frommen Mann verheiratet gewesen ist, heiraten könnte. Und es muss natürlich jemand sein, der mindestens genauso fromm ist wie Khunais ibn Hudhafa, einer, der an Badr teilgenommen hat. Das ist ein frommer Mann. Das sind gerade mal 300 und ein paar zerquetschte Leute. Ja? 313 oder 314 Leute gewesen, aber sehr besondere Leute gewesen. Jetzt muss es jemand sein, der mindestens genauso gut und genauso fromm gewesen ist wie Khunais ibn Hudhafa. Und an wen wandte sich Umar ibn Khattab als erstes? Wer ist der frommste unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Er wandte sich an Abu Bakr as-Siddiq. Müssen wir sagen, wenn es dann... Achso, ich habe hier den Ohr. Er wandte sich an Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq blieb still und antwortete ihm nicht. Und es hat auch seinen Grund, warum er nicht antwortet. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, inshallah. Abu Bakr, Umar ibn Khattab, wurde ein wenig sauer. Er dachte, was soll das? Ja, ich biete ihm meine Tochter und antwortet mir nicht. Ja. Wir sind gute Freunde, ja, und normalerweise, ja, und jetzt könnte man sagen, er bietet seine Tochter an, was soll das denn? Natürlich, weil er nämlich möchte, dass seine Tochter nur einen Frommen heiratet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich als Muslim eine Tochter habe und ich kenne jemanden, der wirklich fromm ist, warum soll ich dann nicht mit deiner Tochter sprechen und ihr vorschlagen, dass sie vielleicht nicht diesen frommen Mann heiratet? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Religion und mit dessen Charakter ihr zufrieden seid, so gebt ihm eure Tochter zur Frau. Wenn ihr das nicht tut, dann wird es viel Versuchung auf Erde geben und viel Unheil. Und das ist genau das, was wir heutzutage haben. Es wird nicht mehr auf die Frömmigkeit, auf den Charakter geachtet, sondern es wird auf die Nationalität geachtet, es wird auf das, was in der Tasche ist, geachtet. Und das führt zu großen Problemen, sehr, sehr großen Problemen, was wir tagtäglich erleben. Tagtäglich erleben. Wie oft kommen Leute zu mir, die Probleme haben? Wie oft brennen Mädchen mit irgendwelchen Jungs durch, weil die Eltern dagegen sind? Ohne Grund, das ist das Problem. Die wollen nicht mal diese Person sehen, weil sie sagen, das ist kein Palästinenser. Wir wollen ihn nicht mal zu Hause bei uns haben. Das heißt, er hat nicht mal die Möglichkeit, sich vorzustellen. Dass man wenigstens sagt, okay, ich will ihn mal wenigstens kennenlernen, mal schauen, wie er ist, vielleicht ist sein Charakter gut, dann kann man ja was machen. Aber nicht mal ihn sehen wollen, was ist das bitte schön? Und dann brauchen sich die Eltern nicht zu wundern, wenn ihre Mädchen dann, ihre Töchter mit diesem Jungen dann durchbrennen, weil sie nämlich nicht verstehen, keine Gründe von ihren Eltern gehört haben, die überzeugend sind, dass sie nicht mit diesen Jungs heiraten sollen. Was natürlich falsch ist, das ist nochmal eine andere Sache. Aber das führt dazu, insbesondere dann, wenn der Iman dieser Mädchen schwach ist. Wichtig ist einfach in diesem Zusammenhang, man kann als Muslim natürlich versuchen, seiner Tochter so etwas vorzuschlagen. Und auch einen jungen Mann ansprechen, nicht direkt vielleicht, aber über eine andere Person. Aber Umar ibn Khattab hat es direkt gemacht. Er war sauer gewesen. Was macht er? Er geht zu Uthman. Und Uthman ibn Affan war ja zuerst mit wem verheiratet gewesen? Mit? Wer weiß es? Ja, welcher Tochter des Propheten? Mit Ruqayya. Und Ruqayya ist verstorben. Und er war gerade unverheiratet. Deswegen ging er zu Uthman, sagte vielleicht Uthman, ja, ein guter Mann. Ging zu ihm und Uthman sagte, ich kann in diesem Moment nicht heiraten. Ich fühle mich nicht danach, meine Frau ist gerade verstorben und ich habe ehrlich gesagt, ich möchte ein bisschen Pause machen. Oh, er wurde sauer. Konnte das nicht verstehen. Beide lehnen ab. Das ist doch nicht schön. Das ist meine Freundin, die müssten normalerweise so etwas annehmen, solch ein Angebot. Zumal es ja um meine Tochter geht, die ich mit einem frommen Menschen verheiraten möchte. Und wir dürfen nicht vergessen, nicht zwangsverheiraten, sondern verheiraten, ihn anbieten. Und sie war natürlich damit einverstanden gewesen. Davon müssen wir ausgehen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das deutlich gesagt hat. Woraufhin sich Umar ibn Khattab zu wem begab? Zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er beschwerte sich bei ihm. Er ist nicht auf die Idee gekommen, dass der Prophet eventuell Interesse an seiner Tochter haben könnte. Und er ging zu ihm und sagte, O Gesandter Allahs, ich bin zu Abu Bakr gegangen, hat mir keine Antwort gegeben. Ich bin zu Uthman gegangen, er hat abgelehnt. Was soll das? Sprecht doch mal mit ihm. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. آه سبحان الله. يتزوج حفصة من هو خير من عثمان. Jemand wird Hafsa heiraten, der besser als Uthman ist. Wer ist besser als Uthman und Abu Bakr? Und Uthman wird jemanden heiraten, der besser als Hafsa ist. Subhanallah. Der Prophet weiß durch Offenbarung und durch Eingebung von Allah, was in der Zukunft geschehen wird. Nicht alles, teilweise weiß er das, was Allah Ta'ala ihm sozusagen eingibt. Er kennt nicht die Zukunft an sich, nein. Allah ist der Einzige, der die Zukunft kennt. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Aber Allah Ta'ala kann ihn über Dinge, die in der Verborgenheit oder in der Zukunft geschehen, benachrichtigen, wenn er möchte. Und wie gesagt, Allah Ta'ala hat ihm hier aufgezeigt, dass das geschehen wird. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird mit Hafsa heiraten und Uthman ibn Affan wird mit wem heiraten? Mit der zweiten Tochter des Propheten, nämlich Kalthum. Und deswegen heißt auch Uthman ibn Affan wie? Dhun-Nurain, der Besitzer der beiden Lichter. Okay, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam heiratet Hafsa. Wir müssen auf die Zeit schauen, die Zeit ist fortgeschritten. Wir werden das jetzt abrunden, inshallah ta'ala. Und auf jeden Fall heiratet der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiallahu anha im dritten Jahr nach der Hijra. Im dritten Jahr nach der Hijra, vor der Schlacht von Uhud. Vor der Schlacht von Uhud. Und Hafsa ist eine Frau gewesen, welche eine hohe Stellung im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam einnahm. Sodass sogar Aisha, welche schon verheiratet war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, die einzige Frau, die mich so ein bisschen herausfordern konnte, ja, was die Stellung anbelangt, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer gewesen ist, Hafsa bint Umar. Sie ist die einzige, die mich so ein bisschen herausfordern konnte, weil sie war selbstbewusst gewesen. Sie wusste, es gibt niemanden, den der Prophet mehr liebt als Aisha radiallahu anha. Er hat sie sogar mehr geliebt als Abu Bakr. Als Amr ibn al-As zum Propheten kam, nachdem er Muslim wurde, und ihn fragte, O Gesandter Allahs, wen hast du am liebsten? Sagte er, Aisha. Dann sagte er, okay, ist seine Ehefrau. Dann fragte er, um wen danach? Abuha, ja, ihren Vater, subhanallah. Also das heißt, die Person, die der Prophet am liebsten hatte, war Aisha radiallahu anha gewesen. Und der Prophet hat das nicht verheimlicht. Es war ihm nicht peinlich gewesen zu sagen, ich liebe meine Frau. Es ist etwas ganz Natürliches gewesen. Heutzutage, wie kann ich so etwas sagen, dass ich meine Frau liebe? Er hat das offen gesagt. Ich war letzte Woche bei einem Imam-Seminar gewesen in Frankfurt. Es war sehr, sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut gewesen. Es ging um die Grundlagen der Schlichtung bei Familienproblemen in Europa. Usul, al-Tahkim, wal-Islah al-Usari fi Europa. Das war das Thema gewesen. Und der Sheikh, der dieses Seminar gehalten hat, war Salem al-Sheikhi gewesen. Nicht Sheikh Salem aus der Nürnberg, sondern ein anderer Salem, der in England lebt, in Manchester. Und er ist Mitglied beim Europäischen Rat für Fatwa und Studien und ist wirklich ein Gelehrter. Also ich habe selten jemanden gesehen, der, mashallah, diese Dinge so auf wissenschaftlicher Basis erklären kann. Und er hat dann angefangen, subhanallah, während des Seminars, und nur Imame da, ja, über seine Frau zu schwärmen. Er meinte, oh, alhamdulillah, ja, es gibt keine Person auf dieser Welt, der ich mehr zu verdanken habe als meiner Frau. Ja? Und wenn es sein müsste, dass ich ihre Füße sauber mache, dann würde ich ihre Füße sauber machen. Also, er hat kein Problem damit gehabt. Subhanallah, guck mal, der Islam ist so eine schöne Religion. Viel häufig wird mit dem Islam verbunden, dass man so etwas, solche Gefühle nicht äußern darf. Der Prophet selbst hat diese Gefühle geäußert. Er selbst hat Liebe gezeigt gegenüber seinen Ehefrauen. Er selbst hat jeden Tag, bevor er schlafen, seine Ehefrauen geküsst, auf ihr, während er gefastet hat sogar. Und das wird überliefert. Das wird überliefert. Er ist romantisch gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Wenn seine Frau aus einem Becher getrunken hat, dann hat er den Becher genommen und hat genau von derselben Stelle getrunken, um zu zeigen, ach, dein Speichel ist mir wichtig. Wenn seine Frau ein Stück Fleisch hatte und von diesem Fleisch abgebissen hat, hat er dieses Stück Fleisch genommen und genau von derselben Stelle abgebissen. Also kleine Kleinigkeiten, die aber die Liebe stärken zwischen den Ehepartnern. Unser Prophet sallallahu alaihi ist in jeder Hinsicht ein Vorbild gewesen, auch in dieser Hinsicht. Wichtig ist einfach, dass Hafsa radiallahu anha die einzige gewesen ist, die Aisha so ein bisschen herausfordern konnte. Und subhanallah, es hat dazu geführt, dass es ein wenig Eifersucht gab unter den Ehefrauen. Und jetzt gibt es verschiedene Überlieferungen. Aber eine Überlieferung, die bei Bukhari und Muslim ist, zeigt auf, dass sich Aisha und Hafsa zusammengetan haben. Also das heißt, obwohl sie die einzige ist, die sie herausfordern, haben sie sich trotzdem zusammengetan. Warum? Weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal etwas länger Zeit nach dem Gebet bei Zainab bint Jahsh verbracht hat als bei ihnen. Aus welchem Grund? Weil Zainab bint Jahsh, ebenfalls eine Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von ihrem Verwandten Honig geschenkt bekommen hat. Und der Prophet mochte Honig. Er war auch nur ein Mensch gewesen. Er hat Honig gerne gegessen. Und nach dem Gebet ist er dann manchmal zu Zainab bint Jahsh gegangen und hat dann da Honig gegessen. Und sie hat sich gefreut, wenn der Prophet dann bei ihr ist. Und sie wurden eifersüchtig. Ach, Prophet verbringt mehr Zeit bei Zainab als bei uns. Das geht nicht. Was nicht heißt, dass er ihre Tage genommen hat, bei denen er sozusagen, wo er bei ihnen übernachten muss. Nein. Aber das ist ja legitim, dass man auch sozusagen tagsüber dann zu der Frau geht, wo man möchte. Am Abend muss man aber einer bestimmten Frau dann übernachten, deren Nacht halt ist. Und wichtig ist einfach, dass sie sich zusammengetan haben und gesagt haben, wenn der Prophet zu einer von uns beiden kommt, sallallahu alaihi wasallam, dann sagen wir ihm, dass er etwas gegessen hat, was unangenehmen Geruch hat. Wir werden ihn fragen, sag mal, hast du das und das gegeben? Das ist so eine Sache, die klebisch gewesen ist, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ein Essen, dessen Namen ich auf Deutsch nicht kenne. Und wichtig ist einfach, dass sie, wie gesagt, das untereinander ausgemacht haben und gesagt haben, wenn er kommt, dann fragen wir ihn, ob er dies gegessen hat. Und diese Sache hat erzeugt einen ekligen Mundgeruch. Damit er nicht mehr bei Zainab bint Jahsh bleibt. Und auf jeden Fall kam dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu wem? Er kam zu Hafsa. Und sie fragte ihn, er hat sich dann an diese Abmachung gehalten, O Gesandter Allahs, hast du das und das gegessen? Nein, wieso? Habe ich Mundgeruch? Ja, er ist ein sehr ästhetischer Mensch gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Er hat sehr darauf geachtet. Deswegen hat er auch keine Zwiebeln und keinen Knoblauch gegessen, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl es erlaubt ist, hat er es nicht gegessen. Weil er nicht wollte, dass jemand einen schlechten Geruch aus seinem Mund vernimmt. Allahu Akbar. Schaut euch mal diese Ästhetik an des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, nein, ist das wirklich so? Er meinte, ja, du hast diesen Geruch. Er hat gelogen, subhanallah. List, Frauen sind manchmal listig. Und auf jeden Fall meinte er, okay, ich werde ab jetzt das nicht mehr essen bei ihr, aber das bleibt unter uns. Erzähle es niemandem weiter. Ich bitte dich bei Allah, dies niemandem weiter zu erzählen, dass ich aus diesem Grund nicht mehr diesen Honig bei ihr essen werde. Aber sie erzählte es weiter. Nämlich Aisha, die ja diesen Plan ausgeheckt haben. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber in Kenntnis setzte. Und sogar Koran herabsandte. Diesbezüglich, nämlich in welcher Sura? Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Und in dieser Sura berichtet Allah subhanahu wa ta'ala darüber, dass sich halt diese beiden Frauen zusammengesetzt haben, etwas verheimlicht haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht wegen ihnen sich etwas verbieten soll, was eigentlich erlaubt ist, nämlich den Honig. Und er hat sie gewarnt, wenn sie sich gegen den Propheten stellen und gegen ihn rebellieren, dann wird Allah an seiner Seite sein, die Engel werden an seiner Seite sein und die Frommen unter den Gläubigen. Und ich lese einmal, inshallah ta'ala, ganz kurz nur diese Verse vor. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, um einigen von deinen Gattinnen einen Gefallen zu tun. Doch Allah ist verzeihend barmherzig. Allah hat die Möglichkeit für die Lösung eurer unbedachten Eide schon aufgezeigt. Und Allah ist euer Gebieter und er ist der Wissende, der Weise, als der Prophet einer seiner Gattinnen vertraulich etwas mitteilte, Hafsa. Sie es aber weiter sagte und Allah ihm davon Kunde gab, da ließ er einen Teil davon wissen und verschwieg einen Teil. Und als er es ihr vorhielt, fragte sie, wer hat dir das gesagt? Er antwortete, gesagt hat es mir, der Wissende, der Weise. Wenn ihr beide, Hafsa und Aisha, zu Allah zurückkehrt, dann weil eure Herzen dem geneigt sind, wenn ihr euch jedoch einander gegen ihn helft, also gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auflehnt, siehe, Allah ist sein Beschützer und Gabriel und jeder rechtschaffende Gläubige und die Engel werden ihm zu Hilfe kommen und es geht noch weiter. Und damit wir das jetzt abschließen, inshallah ta'ala, die einzige Ehefrau, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich hat scheiden lassen, ist wer gewesen? Hafsa bint Umar. Aber nur einmal. Und wisst ihr, wer sie wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgebracht hat? Allah selbst. Subhanallah. Sie ist die einzige, die geschieden wurde. Und es wird nicht überliefert, ob es deswegen war oder aus einem anderen Grund. Und die einzige, die von Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder zurückgegeben wurde als Ehefrau. Man darf sich ja dreimal scheiden lassen. Und die Begründung dessen, warum Jibril alaihi salam kommt auf den Propheten herab und sagt zu ihm, irji'ha fa innaha qawwamatun sawwamatun wa innaha zawjatuka fi jannah. Nimm sie zurück. Warum? Weil sie eine häufig betende Frau ist, die immer in der Nacht immer aufsteht. Sawwama, die häufig fastet. Und sie wird deine Frau im Paradies sein. Allahu Akbar. Was für eine Stellung hat Hafsa radiallahu anha bei Allah subhanahu wa ta'ala gehabt, dass Allah selbst über Jibril alaihi salam vom Propheten verlangt hat, dass er sie zurücknehmen soll. Subhanallah. Da sieht man, was gute Taten bewirken können. Man kann Fehler machen. Ich meine, der Prophet hat sich nicht einfach so von ihr scheiden lassen. Sie hat einen Fehler gemacht. Aber wenn ich gute Taten tue, Allah ta'ala wird durch diese guten Taten meine Fehler wieder ausgleichen. Das ist das Schöne an den guten Taten. Dass durch die guten Taten die Sünden gelöscht werden. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man eine schlechte Tat begangen hat, eine gute tun soll, damit sie diese löscht. Die schlechte Tat. Ittaqillaha haythuma kunt. Fürchte Allah, wo immer du bist. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Und lasse einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, auf dass sie diese löscht. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Und begegne den Menschen mit einem guten Wesen. Und damit wir jetzt inshallah ta'ala zum Schluss kommen, möchte ich noch ein letztes Ereignis erwähnen in Bezug auf Hafsa radiallahu anha. Und zwar, Hafsa radiallahu anha hat einen Beinamen, einen Laqab erhalten. Kennt jemand diesen Laqab von Hafsa radiallahu anha? Einen Laqab, irhamukumullah, einen Laqab, der wirklich sehr, sehr edel ist, den sich jeder von uns wünschen würde. Und zwar hat sie den Beinamen Harisat al-Quran erhalten. Was heißt das Harisat al-Quran? Die Hüterin des Korans. Oh. Die Hüterin des Korans. Also auf der einen Seite wird sie von Allah Ta'ala zum Propheten zurückgegeben und dann kriegt sie noch den Beinamen die Hüterin des Korans. Warum? Kann sich jemand denken, warum? Aus welchem Grund sie als Hüterin des Korans bezeichnet wurde? Mit was hat es was zu tun mit der? Genau, sehr richtig. Mit der Bewahrung des Korans, der Sammlung des Korans. Und zwar nach dem Tode des Propheten wurde der Koran einmal gesammelt. In einem Schriftstück. In der Zeit von Abu Bakr. Dann wurde dieser erste Mushaf bei wem aufbewahrt? Bei Umar ibn Khattab. Und nachdem Umar gestorben ist, wurde er nicht bei Uthman aufbewahrt, sondern bei Hafsa radiallahu anha. Oh, subhanallah, was muss sie für eine Stellung gehabt haben in der Gemeinschaft der Muslime, dass sie die Ehre hat, den Koran bei sich zu Hause aufzubewahren. Oh, Allahu Akbar. Wie sehr müssen die Muslime ihr vertraut haben, dass sie gesagt haben, wir lassen den einzigen Mushaf, den wir haben, das Buch Allahs, lassen wir bei dir, oh Hafsa. Subhanallah. Und deswegen hat sie diesen edlen Beinamen erhalten, Harisat al-Quran. Oh. Und das ist jetzt eine Ermahnung, die ich in erster Linie an mich wende. Wir können auch alle zu Hurras al-Quran werden, zu Behütern des Korans, indem wir den Koran in unseren Herzen bewahren. Das ist jetzt eine Ermahnung in erster Linie an mich selbst, aber auch an jeden Einzelnen von uns hier, inshallah, dass wir uns mit dem Koran beschäftigen, dass wir versuchen, dieses Buch zu bewahren mit unserer Brust, zu bewahren mit unserem Verstand, zu bewahren, indem wir dieses Buch umsetzen und praktizieren. Das als letzte Ermahnung, inshallah, weil, wallahi, das ist das, was uns am jüngsten Tag die höchsten Stufen des Paradieses erlangen lässt. Durch den Koran. Wie der Prophet es nämlich gesagt hat, und damit schließe ich ab, inshallah, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِقْرَأْ وَارْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَأُهَا. Zum Bewahrer, zum Inhaber des Korans wird gesagt, zum Besitzer des Korans. Das heißt, ich habe ihn bewahrt, ich habe ihn bei mir. Ich trage ihn überall mit mir, nicht mein Mushaf, sondern er ist hier drin. Wird gesagt, am jüngsten Tag, rezitiere, lies und rezitiere, wie du im Diesseits rezitiert hast. Weil deine Stellung ist bei dem letzten Vers, welchen du rezitiert hast. Mit anderen Worten, durch jeden Vers wird deine Stellung erhöht. Durch jeden Vers. Umso mehr Verse du liest, desto eine höhere Stellung wirst du bei Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Behütern des Korans machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Stellung erlangen lassen oder uns versuchen, diese Frau, Hafsa radiallahu anha, zu einem Vorbild für uns zu nehmen, in ihrer Frömmigkeit und in ihrer Taqwa und Gottesfurcht, sodass wir, insha'Allah ta'ala, auch die Stufen erlangen, welche sie erlangt hat und erlangen wird. Alaikum salam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, welche den Koran am Tage und in der Nacht rezitieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, welche sich an die Gebote des Korans halten und von den Verboten des Korans fernbleiben. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.